Der für heute vorgeschlagene Predigttext steht im 1. Mosebuch, Kapitel 2. Es war zu der Zeit, da Gott der Herr Erde und Himmel machte. Und all die Sträucher auf dem Felde waren noch nicht auf Erden, und all das Kraut auf dem Felde war noch nicht gewachsen. Denn Gott der Herr hatte noch nicht regnen lassen auf Erden, und kein Mensch war da, der das Land bebaute. Aber ein Nebel stieg auf von der Erde und feuchtete alles Land. Da machte Gott der Herr den Menschen aus Erde vom Acker und blies ihm den Odem, den Atem des Lebens, in seine Nase. Und so wurde der Mensch ein lebendiges Wesen, eine lebendige Seele. Und Gott der Herr pflanzte einen Garten in Eden gegen Osten hin. Und Gott der Herr nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, dass er ihn bebaute und bewahrte. Gott segne an uns sein Wort. Amen. Liebe Gemeinde, es geht hier um uns, um dich und um mich, um uns Menschen. Ach, was wird vielleicht jetzt mancher denken, bleib mir weg mit diesen alten Geschichten, wir wissen doch heute alles viel besser und sind viel weiter. Wirklich? Und wohin hat uns das heutige Wissen gebracht? Ich glaube, dass das, was die Bibel hier sagt, viel wahrer ist als vieles, was wir heute meinen zu wissen, und was in 5 oder 10 Jahren vielleicht schon längst wieder überholt ist. Und ich glaube, dass das, was die Bibel in ihrer wunderbar einfachen Sprache hier sagt, viel tiefer reicht als das, was heute in vielen dicken Büchern äußerst kompliziert und für die meisten unverständlich geschrieben wird. Womit haben wir es denn im Schöpfungsbericht, im biblischen Schöpfungsbericht überhaupt zu tun? Es hat ja wohl kein Mensch dabei zugeguckt, als der Mensch geschaffen wurde. Also in diesem Sinne kann es kein Augenzeugenbericht sein. Ich denke, wir haben es im Schöpfungsbericht mit einer Art Prophetie zu tun. Nicht eine Prophetie, die in die Zukunft gerichtet ist, wie wir es in der Offenbarung an Johannes kennen oder bei vielen alttestamentlichen Propheten auch, sondern eine Prophetie, die in die Vergangenheit gerichtet ist. Prophetie kann sich immer auf die Vergangenheit, Gegenwart oder Zukunft beziehen. Und Propheten sind Menschen, die Gott begabt hat, etwas von ihm, von Gott zu hören und zu sehen. Und sie sind beauftragt und autorisiert, das, was sie von Gott empfangen haben, genauso weiterzugeben. Propheten erleben Gott in besonderer Weise. Sie hören ihn, sie sehen etwas von ihm, das ist sehr oft mit Visionen verbunden. Ich könnte auch sagen, es sind sowas wie Fernseher, wie Empfänger, die einen Kanal zu Gott haben. Und wenn Gott sendet, dann empfangen sie Bild und Ton und geben das wieder, so wie unser Fernseher zu Hause, so ähnlich, als technischer Vergleich vielleicht. Nun ist Gott sehr viel größer als wir und wir sehr viel kleiner als er, also kann er uns vieles nur so bildhaft in Bildern vergleichen, deutlich machen oder andeuten. Und deshalb ist es bei Prophetie manchmal schwierig zu unterscheiden, ist das jetzt mehr bildlich und symbolisch gemeint oder ist das Wort wörtlich zu verstehen? Das gilt für alle Prophetien. Und das kann man vielleicht auch beim Schöpfungsbericht unterschiedlich einschätzen und verstehen. Sind das Bilder, die etwas sehr deutlich machen oder ist es ganz wörtlich oder wie auch immer? Jedenfalls ist Prophetie nach in die Vergangenheit gerichtete Prophetie. Und es geht dabei nicht darum, dass sich irgendjemand etwas Geistvolles ausgedacht hat und überlegt hat und nun zum Besten gibt. Oder manche sagen, das sind irgendwelche Mythen, die Menschen sich da überlegt haben und aufgeschrieben haben. Unsinn. Gott hat etwas gezeigt. Gott nimmt sozusagen den Vorhang weg und der Prophet darf dahinter schauen. Und da zeigt Gott etwas, was wir wissen sollten und woraus wir auch die Konsequenzen ziehen sollten. Gott, der Herr, bildete den Menschen Adam aus Erde vom Acker, von der Adama, und blies ihm den Odem, den Atem des Lebens in seine Nase. Und so wurde der Mensch zu einem lebendigen Wesen oder wörtlicher zu einer lebendigen Seele. Unsinn oder Tiefsinn? Zumindest wissen wir, was mit unserem Körper passiert, wenn er gestorben ist. Wenn der Mensch seinen Geist aufgegeben hat oder seine Seele ausgehaucht hat, beides sind meines Erachtens recht zutreffende und tiefsinnige Ausdrücke für das Sterben. Wenn also Seele und Geist den Körper eines Menschen verlassen haben, wird der Körper zur Erde. Das ist übrigens nach wie vor die biblische Ordnung, dass der Körper zur Erde werden soll, was natürlicherweise bei einer Erdbestattung geschieht. Und im letzten Jahrhundert haben übrigens irgendwelche Chemiker herausgefunden, dass der menschliche Körper aus denselben 14 chemischen Elementen besteht wie der Ackerboden. Das haben die Schreiber der Bibel vermutlich noch nicht gewusst. Der Mensch, hebräisch Adam, aus Erde, hebräisch Adama. Das ist ein Wortspiel. Adama ist das Ackerland, frei von Steinen, wirklich nur Erde oder auch lockere, lose Erde oder auch Staub. Die Erde ist die Wiege des Menschen. Sie ist seine Heimat. Der Mensch soll der Erde dienen, sie bebauen und bewahren. Und die Erde ist sein Grab. Mensch und Erde, Adam und Adama, sind also aufs Engste miteinander verbunden. So lehrt uns die Bibel Demut und Wirklichkeitssinn. Der Mensch, nur ein Haufen Dreck? Nein, nicht nur, aber lockere, lose Erde, Adama, das ist in der Bibel auch ein Bild für Wertlosigkeit und Nichtigkeit, für die Vergänglichkeit des Menschen. Und aus diesem zunächst Wertlosen macht Gott das Wertvollste, aus dem, was zunächst nichts ist, macht Gott das Höchste der gesamten Schöpfung. Das ist die Art unseres Gottes. So ist Gott. Und wenn du dir wie so ein Häufchen Elend vorkommst oder nur wie der letzte Haufen Dreck, gerade dann sagt Gott zu dir, du bist etwas ganz Wertvolles. Du bist mir ganz kostbar. Ich will dich. Ich will, dass du da bist. Und ich habe etwas Spitzenmäßiges mit dir vor. Du bist die Krönung der Schöpfung, auch du ganz persönlich. Im Psalm 103 lesen wir, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten, denn er weiß, was für ein Gebilde wir sind. Er denkt daran, dass wir Staub sind. So ist Gott. Bei uns ist das oft anders. Wir verachten das Niedrige. Und wir treten das Niedrige vielleicht noch in den Dreck. Aber Gott erhebt das Niedrige aus dem Staub. Das gilt dir. Und das lass bitte um Gottes Willen auch anderen gelten. Und sieh sie so an. Sieh dich und sieh die anderen doch mal mit den Augen Gottes. Wodurch wird nun aus der vielleicht vorher wohlgeformten Erdmasse, man kann sich das wie so einen Sandkastenform vorstellen, sage ich jetzt mal, wie kommt daraus nun das lebendige Wesen, die lebendige Seele, der lebendige Mensch? Dadurch, dass Gott seinen Lebensatem hineinbläst, so wie damals das Feuer der Schmiede oder des Herdes angeblasen wurde, dieses Wort steht da. Vielleicht auch ähnlich, wie wir beim Roten Kreuz, ich zumindest beim Ersthelferlehrgang, das mit der Mund-zu-Nase-Beatmung gelernt habe. Auf jeden Fall beugt sich Gott zur Erde herunter, ganz nahe, ganz intim, und bläst sein Leben hinein. Jemand hat das mal so gesehen, dass Gott diesem Staub oder dieser Staubform den Kuss des Lebens gegeben hat. Den Kuss der göttlichen Liebe. Leben entsteht immer noch aus Liebe. Jedenfalls sollte es so sein. Und Leben ist immer lebenswertes Leben, solange es mit Liebe verbunden ist. Egal in welchem Zustand sonst. Und Gott ist auch bei der Schöpfung eines jeden Menschen im Mutterleib dabei. Die Bibel sagt das sehr eindeutig, können wir im Psalm 139 nachlesen. Und das heißt so viel wie, Gott beugt sich zu diesem noch ungeformten Zellhaufen, vielleicht zu diesen nur zwei vereinigten Zellen herunter, und dann gibt er, ich sag's mal so, so wie die beiden Eltern sich lieb gehabt haben, so gibt Gott den Kuss seiner Liebe dazu. Er gibt den Kuss seines Lebens und sagt damit, ich will, dass du da bist. Du bist ein wunderbarer, unverwechselbarer Mensch. Ich hab dich lieb. Und ich will alles für dich tun, beziehungsweise habe es längst getan. So steht Gott zu dir und zu mir von Anfang an. So steht Gott auch zu allen anderen Menschen. Und so steht Gott auch zu den noch ungeborenen Menschen. Der Leib vom Erdboden, der Atem, der Geist von Gott, und so entstand eine lebendige Seele. Vielleicht kann man das bildlich mal so demonstrieren, vielleicht sehen Sie es so ein bisschen. Den Leib, die Erde, vergleiche ich mal mit dieser blauen Folie. Dann kommt von Gott her der Lebensatem, der Geist hinein, das ist diese gelbe Folie. Und das geht jetzt ineinander über und so entsteht hier grün die lebendige Seele. Und jetzt haben wir den Menschen in seiner Dreiheit, Leib, Seele und Geist. Und das ist das biblische Menschenbild. Der Mensch eine Dreiheit, eine Dreieinigkeit von Leib, Seele und Geist. Drei Dimensionen des Menschen, die aufs Engste zusammengehören und die doch unterschieden werden müssen. Mit dem Leib können wir Irdisches wahrnehmen und bearbeiten. Wir äußern uns mit unserem Körper. Aber wenn ich sage, wir äußern uns, dann kommt ja etwas, was man nicht sieht, von innen nach außen, das man sehen kann. Also, unsere Seele, unser Denken, Fühlen und Wollen äußert sich durch unseren Leib, durch unseren Körper. Wobei Seele und Körper in einer ganz engen Wechselbeziehung stehen, das wissen wir. Aber wir haben noch etwas, nämlich unseren Geist. Und damit meint die Bibel nicht das Gehirn oder das Denkvermögen. Das Gehirn gehört zum Körper und das Denkvermögen zur Seele. Und solange wir leben, ist unsere Seele ganz eng mit dem Gehirn verbunden, verwoben. Deshalb, wenn unser Gehirn beschädigt ist, hat auch die Seele einen Schaden. Aber wenn wir gestorben sind, das verspreche ich Ihnen, werden wir alle miteinander entdecken, dass die Seele unabhängig vom Körper weiter existiert und denkt und empfindet und Entscheidungen trifft, einen Willen hat und weiß, wer sie ist. Und davon muss noch einmal der Geist unterschieden werden. Er ist das eigentliche Kommunikationsorgan mit Gott. Da setzt Gottes Geist an. Mit unserem Geist können wir Gott erkennen. Mit unserem Geist können wir Gemeinschaft mit Gott haben. Zumindest dann, wenn er durch Gottes Geist wieder erweckt ist, zum Leben gekommen ist. Er ist nämlich normalerweise abgestorben. Dem Tag, wenn du davon isst, wirst du sterben, sagt Gott. Und da starb zunächst mal der Geist des Menschen. Und genau deshalb sagt Jesus, ihr müsst von Neuem von oben geboren werden. Was der Geist hervorbringt, ist Geist. Was Menschen hervorbringen, ist nur Körper und Seele vielleicht noch. Aber Gott muss von oben her den Geist neu erwecken. Was vom Geist geboren ist, ist Geist. Den brauchen wir wieder. Das geschieht, wenn Gottes Geist in unser Leben kommt. Und dann sagt Jesus, Gott ist Geist, das ist seine Ebene und die ihn anbeten, die wirklich Kontakt mit ihm haben wollen, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Oder so wie Menschen leiblich miteinander eins sein können in der Ehe, so sagt Paulus, wer dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Hier haben wir die tiefste Einheit mit Gott oder können sie haben, auf der Ebene des Geistes. Das ist ganz entscheidend. Es gibt heute so viel Religion und so viel Frömmigkeit nur auf der Ebene der Seele. Da ahmen wir seelisch etwas nach, was nur im Geist eigentlich echt sein kann. Und das ist dann geistlich nicht lebendig, auch wenn es menschlich gut gemeint ist und jemand sehr aktiv ist. Darüber lohnt sich noch viel zu sagen, schaffen wir jetzt nicht. Aber der Mensch, eine wunderbare Dreieinigkeit von Leib, Seele und Geist. Von Anfang an ist es so, dass der Mensch mit der Erde verbunden ist und mit Gott verbunden. Er verdankt sich der Erde und er verdankt sich Gott. Staub von der Erde und Lebensatem, Geist von Gott. Und das macht das Spannende des Menschen aus. Das kämpft ja miteinander oder gegeneinander in unserer Seele. Wir haben so diesen Zug zum nur irdischen und wir haben diesen Zug zum Ewigen in uns, wenn wir ihn nicht abgetötet haben. Wir haben diesen Zug zur Erde, zur Materie, zum seelischen Genuss und wir haben den Zug zu Gott, zum Geistlichen. Und diese Spannung begleitet uns, solange wir leben. Und wenn der Mensch nur das Irdische, nur das Materielle, diese Erde, diese Welt kennt und kennen will und sucht und Gott beiseite schiebt und ausklammert, dann verfehlt er sein Ziel. Und dann wird er am Ende auch das Irdische, auch diese Erde zerstören. Und wir sind mitten dabei. Und sein Leben. Andererseits, wenn der Mensch meint, nur geistlich sein zu können und schon vollkommen zu sein, dann wird er vielleicht für kurze Zeit irgendwo oben schweben und dann irgendwann eine harte Bruchlandung auf dem staubigen Boden der Tatsachen erleben. Staub und Erde und Geist von Gott, so sind wir ursprünglich und wir müssen beides sehen und wir müssen beidem Rechnung tragen. Wir haben es jetzt nur geschafft, einen Vers aus diesem Abschnitt etwas näher zu betrachten, aber ein Satz aus der Bibel sagt oft mehr als eine ganze von Menschen geschriebene Bibliothek. Wenn Sie dem noch etwas nachsinnen wollen, dann lesen Sie bitte mal zu Hause die ersten beiden Kapitel der Bibel, in die Vergangenheit gerichtete Prophetie, und die letzten beiden Kapitel der Bibel, in der Offenbarung, in die Zukunft gerichtete Prophetie. Da werden Sie ganz viele Parallelen entdecken. Weil Gott alles wieder so herstellen und sogar überbieten will, wie es ursprünglich gemeint war. Das sind ganz tiefe Zusammenhänge. Heil kann diese Welt und heil kannst du persönlich nur sein, wenn der Atem, der Geist von Gott dein Leben durchwehen darf. Um wirklich leben zu können, müssen wir wissen, wo die Welt und wo ich als einzelner Mensch herkomme. Und wo die Welt und wo ich als Einzelner hingehöre und was das Ziel ist. Gott in seiner Liebe ist der Ursprung und das Ziel unseres Lebens. Und deshalb sollte er auch die Mitte unseres Lebens sein. Und der Friede Gottes, der höher ist als unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Gedanken in Christus Jesus. Amen.